Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Es gibt Schätzungen, dass sie irgendwie so zwischen 5% und 15% des gesamten Wärmebedarfs im Gebäudesektor in Deutschland allein mit Abwasserwärme versorgen könnten.
Ein Teil unserer Fernwärmeversorgung soll umgestellt werden auf erneuerbare Energien. Und die tiefe Geothermie ist letztendlich ein Baustein.
Das ist das Entscheidende an diesem Projekt. Es arbeitet vollständig ohne Heizung, vollständig ohne Klima und ohne Lüftungsanlage.
Der absolute Spitzenreiter ist der Pferdemist mit 50 bis 70 Grad.
Also wir brauchen Pferde und Pferdemist, anders wird es nichts.
Pferdemist zum Heizen, Tiefengeothermie oder auch die Nutzung der Wärme des Abwassers. Es gibt so einige Ideen, wie man alternativ heizen kann. Und zugegeben, bei sommerlichen Temperaturen denkt man vielleicht nicht an die Heizung. Aber gerade jetzt im Sommer ist eine gute Gelegenheit, sich zu informieren, wie man im Winter klimafreundlich Wärme erzeugen kann. Schließlich gilt das Inkrafttreten des neuen Heizungsgesetzes als sicher, auch wenn es sich jetzt nochmal verzögert. Eine Patentlösung, die für alle passt, gibt es beim klimafreundlichen Heizen leider nicht. Neben bekannten alternativen Heizformen mit Sonne oder Wärmepumpe gibt es aber auch überraschende Ideen, über die Sie in diesem Wochenendjournal mehr erfahren werden. Wärme der Zukunft, wie klimafreundlich geheizt werden kann. Mein Name ist Anja Nehls, herzlich willkommen. Schwimmhalle Schöneberg in Berlin ist eine der größeren Berliner Sportschwimmhallen. Und das heißt, es gibt hier ein 50 Meter langes Becken, es gibt einen riesen Sprungturm und das Wasser, da gehe ich jetzt mal ran. Das muss ich jetzt mal die Hand reinhalten. Das ist ziemlich warm, finde ich.
Die Wassertemperatur liegt bei 27 Grad.
Ich bin jetzt hier mit Hakan Kurtsch, das ist der Projektleiter Abwasserwärme bei den Berliner Wasserbetrieben. Und er ist zuständig dafür, dass das Wasser hier so warm ist, wie es sich jetzt auch wirklich anfühlt. Seit 13 Jahren wird hier mit Wärme aus Abwasser geheizt. Das müssen Sie mir erklären.
Genau, also mit der Wärme aus Abwasser bedienen wir tatsächlich die Schwimmwassertemperatur, also die Beckentemperatur.
Also aus Abwasser, das in einem Abwasserkanal vor der Schwimmhalle fließt, wird Wärme gewonnen. Diese Wärme würde allerdings für das Schwimmbadwasser nicht so ganz reichen. Also muss man mit einer Wärmepumpe in der Heizzentrale der Schwimmhalle nochmal dafür sorgen, dass die Temperatur nochmal angehoben wird.
Genau, also die Wärmepumpe, wie der Name sagt, hat die Funktion, die Wärme von einem niedrigeren Niveau, wir reden hier von 13 Grad ungefähr Mittel im Winter, auf eine Betriebstemperatur von 35 bis 40 Grad erhöht. Und mit dieser Temperatur erwärmen wir das Wasser vor, was dann in die Becken kommt und dann die Beckentemperatur durch Vermischung anhebt. Wenn man das jetzt quasi von kalt auf die 26, 27 Grad erwärmen will, braucht man dafür fast einen Tag.
Na, dann gehen wir doch jetzt mal in die Heizzentrale runter, oder?
Ja.
So, jetzt geht es hier eine schmale Treppe runter. In den Keller der Sportschwimmhalle Schöneberg. Und hier stehen wir vor allem in einem Labyrinth von unglaublich vielen Rohren. Dicken und dünnen, isolierten und nicht isolierten, mit irgendwelchen Absperrrädern hier dran. Warmwasserbereitung, Gegenstromapparat 1, Leerschwimmbecken, Rohwasserbecken. Hakan Kurtsch nickt, der kennt das alles, wahrscheinlich jedes Rohr hier persönlich. Das ist hier die Heizzentrale. Hier kommt die Abwasserwärme an.
Richtig, also die Abwasserwärme kommt da im Keller durch die Wand.
Also wir stehen jetzt hier so ein bisschen halb unten und halb neben dem Wasserbecken.
Richtig. Also hier vorne sieht man die Wärmepumpen. Es sind vier an der Zahl.
Und das sind diese grauen
Kästen. Und da vorne sind die Rohre, die dann quasi hier einbinden in diese Verteilung. Und von dort geht es in dieses Mischwasserbecken, wo das frische Wasser vom Becken sich vermischt mit dem verbrauchten Wasser und dann wieder zurück ins Becken geht.
Also wieder angewärmt wird quasi.
Genau.
Und gefiltert.
Gefiltert auch, ja.
Das heißt, in dem Abwasserkanal wird das Wasser in den Rohren erwärmt, läuft dann hier durch und läuft dann quasi abgekühlt wieder zurück in den Abwasserkanal.
Richtig.
Kann man denn sagen, wie viel man an Kosten spart gegenüber einer konventionellen Heizung des Wassers zum Beispiel, wenn das auch mit Gas beheizt werden würde?
Also die Wärmepumpe, zum Beispiel eine elektrische Wärmepumpe, kann 80% der Heizenergie, also Gas zum Beispiel, substituieren. Also man spart so gesehen bis zu 80% der Gaskosten.
Und inzwischen werden nicht nur diese Schwimmhalle, sondern zum Beispiel auch noch ein Möbelhaus oder ein Bürogebäude in Berlin mit Abwasserwärme beheizt und bald ein ganz neues, komplettes Stadtquartier mit Wohn- und Bürogebäuden in der Nähe des Alexanderplatzes in Mitte. Und daran wird gerade gebaut und die Abwasserkanäle für die Wärmegewinnung sind noch offen. Und das will ich mir vor Ort mal anschauen. So, also der Abwasserkanal, der hier mal für die Heizenergie sorgen soll, liegt an der Straße vor der Riesenbaustelle. Und ich kann jetzt durch ein Loch so mit 1,5–2 Metern Durchmesser in den Untergrund gucken und sehe da wiederum so in 5 Meter Tiefe einen gemauerten Tunnel. Und den kann man nicht nur sehen, sondern den kann man vor allen Dingen auch riechen.
Das ist halt ein Mischwasserkanal, der halt dementsprechend riecht. Mischung von Duschwasser, vielleicht auch die Waschmaschine. Vielleicht auch die Abwässer aus der Toilette natürlich, Waschbecken, Küchenabfälle. Das ist ein geschlossenes Rohr mit ungefähr 3 Metern Durchmesser.
Erklärt mir jetzt Martin Kersten, das ist der Projektleiter Technik bei den Berliner Stadtwerken, also die die Abwasserwärme hier nutzbar machen möchten und die dann damit als Energieunternehmen die Bewohner des neuen Quartiers dann damit auch beliefern wollen. Ein Mann mit Arbeitsoverall ist jetzt gerade damit beschäftigt, große Edelstahlplatten mit so eingearbeiteten Röhren durch das Loch im Boden in Richtung Abwasserkanal verschwinden zu lassen. Was ist das?
Das ist so ein Wärmeübertragermodul, was halt unten in den Kanal eingelegt wird und dort strömt dann das Abwasser oben drüber am Ende.
Also wenn wir jetzt die minus 5 Grad draußen haben, ist das kalte Wasser im Klo ja trotzdem wärmer als minus 5 Grad. Und es mischt sich dann und wenn das Erdreich auch noch eine gewisse Temperatur hat, zieht dieser Abwasserkanal ja auf dem ganzen Fließweg ja auch noch eigentlich thermische Energie aus dem Boden. Und dadurch ist das Abwasser halt im Jahresmittel immer über 12 bis 15 Grad. Und das Wasser, was in diesen Modulen läuft, was dann am Ende im Energienetz strömt, das nimmt dann die Wärme aus dem Abwasser auf. Das ist die Wärmequelle für die später im Quartier installierten Wärmepumpen.
Denn genau wie im Schwimmbad wäre das Wasser ohne Wärmepumpe einfach nicht warm genug. Hier wird die Temperatur auf 45 Grad angehoben und damit fließt das Wasser dann durch die Fußbodenheizungen, die es hier später mal in allen Gebäuden geben soll. Und so könnten hier insgesamt 730 Tonnen CO2 jährlich gegenüber einer konventionellen Gasheizung eingespart werden. Das haben die Berliner Stadtwerke ausgerechnet. In dem Abwasserkanal hier sind dafür auf 350 Meter länger Abwasserkanal dann diese Wärmeübertragermodule installiert worden. So, aber wie sieht's denn nun aus, wenn die Nachbarn im nächsten Block dahinter das Abwasser dann auch nutzen wollen?
Also direkt dahinter könnte es schwierig werden, aber das Abwasser ist ja auch meistens wärmer als 12, 15 Grad. Dann müsste man das regelungstechnisch dann lösen, dass wir nur bis 15 Grad abkühlen und der dahinter kann nochmal auf 12 Grad runterkühlen. Also technisch möglich wäre es auf jeden Fall. Aber die Abwasserwärme ist ja dann nicht komplett weg.
Für die technische Umsetzung und für die Lieferung der Wärmeübertragermodule zuständig ist hier die Firma Urich Energie, die übrigens nicht nur in Berlin, sondern in halb Europa schon solche Abwasserenergieprojekte umgesetzt hat. Und von Urich Energie ist jetzt Christian von Drachenfels bei mir. Was glauben Sie denn, wie viel Potenzial hat denn die Wärme aus Abwasser, wenn man jetzt mit der Wärmewende wirklich ernst machen möchte?
Also es gibt Schätzungen, dass sie irgendwie so zwischen 5% und 15% des gesamten Wärmebedarfs im Gebäudesektor in Deutschland allein mit Abwasserwärme versorgen könnten. Sie sehen jetzt, damit können sie nicht Gas und Öl substituieren. Aber das kann eigentlich kaum eine der erneuerbaren Energiequellen, die jetzt sozusagen verfügbar ist. Das heißt, diese Idee hat noch ein riesiges Potenzial für viele Städte.
In Berlin funktioniert das jedenfalls an ziemlich vielen Stellen. Das gibt hier nämlich alleine 8500 Kilometer Abwasserkanäle, also die großen, wo das Wasser dann so von alleine durchfließt, und die kleineren Abwasserdruckleitungen, wo dann ein bisschen nachgeholfen werden muss. Und eigentlich sitzen damit die Berliner Wasserbetriebe auf einem energetischen Schatz, kann man sicherlich sagen. Das hat man inzwischen auch erkannt. Also berechnen die Wasserbetriebe ihren Nutzern, in diesem Fall den Berliner Stadtwerken, abhängig von der Wärmeentzugsleistung auch Gebühren. Also ganz umsonst gibt es auch die Wärme aus Abwasser nicht. Reichlich voll hier. Ein mittelgroßer Saal im Gemeinschaftshaus der Eichkamm-Siedlung in Berlin-Charlottenburg. Und hier wird es gleich darum gehen, wie in dieser Siedlung künftig geheizt werden könnte. Und hier sitzen deshalb bestimmt 100 Menschen, die hier wohnen, genau zwischen Avus und Grunewald. Diese ganze Siedlung besteht aus ungefähr 500 Häusern, hauptsächlich Einfamilienhäusern älteren Baujahrs, also so ab 1920er Jahre. Und ein Teil dieser Häuser, die jetzt noch mit Öl oder Gas beheizt werden, sollen künftig mit klimafreundlicher Nahwärme versorgt werden. Und darum geht es heute hier.
Wir sind jetzt bei einer 100% regenerativen Wärmeerzeugung angekommen, die den Anforderungen der Zeit entspricht.
Erklärungen also hier von der Sanierungsmanagerin Sabine Drewes. Und die Idee ist folgende: Öl- und Gasheizungen raus und Nahwärmeleitung rein in die alten Häuser. Und natürlich muss diese Nahwärme auch irgendwo in der Nähe, wie der Name schon sagt, erzeugt werden. Und weil ich mir das mal ansehen wollte, wie das konkret aussehen soll, bin ich jetzt mal gemeinsam mit drei Nahwärmeaktivisten, so nenne ich sie mal, zu einem Parkplatz vor einem großen Sportkomplex gewandert, nur ein paar hundert Meter vom Gemeinschaftshaus der Eichkamp-Siedlung entfernt. Rainer Wild ist dabei, das ist der ehemalige Vorsitzende des Berliner Mietervereins, ist auch einer derjenigen, die sich hier engagieren. Also genau hier könnte dann in ein paar Jahren ein großes Heizhaus stehen, das dann die Siedlung mit umweltfreundlicher Nahwärme versorgt. Wie geht das?
Von hier aus werden die Rohre gelegt, die gesamte Siedlung, genauer gesagt Teile von der Siedlung, wo sich viele Leute anschließen wollen, an das System verlegt werden. Und das ist sozusagen der Kern des Systems einer gemeinschaftlichen Wärmeversorgung.
Über 100 Bewohner der Siedlung haben sich bis jetzt gemeldet und wollen mitmachen. Und einer davon ist Markus Schucher, der ist Ingenieur, hat hier selbst ein kleines Häuschen und hat die technische Umsetzung dieser ganzen Idee ganz maßgeblich mitgeplant. Und so wie ich das verstanden habe, soll hier in diesem Heizhaus, was dann hier entstehen soll, die Wärme hauptsächlich durch drei Großwärmepumpen erzeugt werden.
Diese Wärmepumpe wird also betrieben werden mit Strom aus dem Netz. Wir werden dazu also echten Ökostrom nutzen.
Und mit diesem Ökostrom sorgt dann die Wärmepumpe dafür, dass Wärme aus der Erde oder der Außenluft, also hier in diesem Fall aus der Außenluft, genutzt werden kann, um daraus quasi noch wärmere Wärme zu gewinnen. Also das Temperaturniveau wird nochmal angehoben. So eine Wärmepumpe funktioniert wie ein Kühlschrank, nur andersrum, hat mir mal jemand erklärt. Wie geht das genau?
Diese Wärmepumpe, die hat also einen Motor, der einen Kompressor antreibt und der pumpt ein Kältemittel um. Und dieses Kältemittel wird also verdichtet und durch eine kleine Düse wird es versprüht. Also man sprüht das Kältemittel nicht in die Luft, sondern man sprüht es in einen Wärmetauscher hinein und der wird an der Oberfläche kalt und nimmt dann die Wärme aus der Umgebungsluft auf. Und in diesem Kreisprozess wird dann diese aufgenommene Wärme in der Wärmepumpe abgegeben an das Heizwasser.
Und das ist dann also das Prinzip einer Luftwärmepumpe. Die Nutzung von Erdwärme Wärme mit einem Wasserkreislauf, was ja um einiges effizienter wäre, ist in der Siedlung wegen einer Grundwasserproblematik nämlich nicht möglich. Und ein Anschluss ans Fernwärmenetz ist hier an dieser Stelle auch nicht zu erwarten, weil die Strecken einfach viel zu groß wären. Also, diese geplanten Hochleistungswärmepumpen sollen das Wasser dann auf eine Temperatur von 65 Grad erwärmen und dann durch die Rohre in den Heizungen der einzelnen Häuser befördern. Die Häuser sind überwiegend nicht gedämmt, muss man sagen. Und weil deshalb die Heizleistung im Winter unter Umständen nicht reichen wird, soll dann zusätzlich auch noch mit Biomasse, also mit Hackschnitzeln, geheizt werden. Sabine Drewes hat das Ganze hier mit begleitet. Irgendwie ist das Ganze doch auch so ein bisschen Kompromiss dann, oder?
Also wir haben ja einen sehr geringen Biomasseanteil von 30%. Den braucht man im Moment noch, weil die Häuser diese Wärme noch brauchen. Aber wir rechnen eigentlich damit, dass in einem Zeitraum von circa 20 Jahren viele Leute auch ihre Häuser sanieren und dann eben weniger Wärme brauchen. Und dann kann man die Temperaturen auch absenken und braucht dann weniger Biomasse.
Und deshalb wird die Arbeit von Sabine Drewes für das Projekt in der Eichkamp-Siedlung auch vom zuständigen Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf finanziert. Genauso übrigens wie nötige Gutachten oder Machbarkeitsstudien. Und das Bezirksamt wird sich wahrscheinlich auch am Nahwärmenetz beteiligen und auf diese Art und Weise zwei Schulen hier heizen. Die Anwohner hier hatten die Idee zu dem Projekt übrigens schon lange vor dem Ukraine-Krieg, haben eine Bürgerenergievereinigung gegründet und wollen jetzt eine Genossenschaft werden und dann nicht durch einen kommerziellen Energieversorger, sondern eben durch diese Genossenschaft das Nahwärmenetz betreiben. Welche Vorteile hat das?
Man ist auf der sicheren Seite, weil man hat einen Betreiber, der nicht profitorientiert ist. Das ist ja der Vorteil, dass man auch Preisvorteile dann an die Kunden, die ja gleichzeitig auch Genossinnen sind, dann weitergibt. Und es ist eben auch relativ sicher gegenüber Preissteigerungen, auf jeden Fall gegen willkürliche Preissteigerungen, das auf jeden Fall.
Aber mit insgesamt steigenden Preisen hat man eben auch hier zu kämpfen. Das Projekt zieht sich ja nun schon auch ganz schön lange hin. Ursprünglich war für den Bau der Anlage mit 7 Millionen Euro kalkuliert worden. Das ist jetzt schon deutlich teurer geworden. Rund 13.000 Euro Anschlusskosten kämen da wohl auf einen Einfamilienhausbesitzer zu. Und so viel günstiger wird die Kilowattstunde dann wohl auch nicht, verglichen mit dem Erdgaspreis, der allerdings ja in den kommenden Jahren auch noch mal steigen wird. Also das weiß man ja nicht so genau, wohin die Entwicklung da gehen wird. Zurück auf der Bürgerversammlung im Gemeinschaftshaus der Eichkamp-Siedlung. Und hier sind einige Anwohner durchaus auch noch ziemlich skeptisch.
Also wir haben zwei Doppelhaushälften. Und wir wohnen nicht direkt an der Straße. Wir haben das zweite bzw. dritte Haus. Und das sind doch ein paar Meter von den Arbeiten, mal zu schweigen. Und das sind alles so Sachen, die nicht so gelöst sind. Und auch viele Ältere, die hier wohnen, die ja nicht das Geld dafür haben. So schön der Umweltschutz ist für alle und die Nachfahren, aber das wird nicht viel bringen im Moment. Ich bleibe erstmal bei Öl, was soll ich sonst machen? Also, und so viel mehr wird es auch nicht kosten. Also dann wird man an anderer Stelle auf was verzichten müssen und lieber die Heizung anmachen.
Einige andere hier, die nicht länger warten wollen und das finanzieren können, denken bereits über eine individuelle Wärmepumpe nach, die dann nach dem derzeitigen Stand der Fördergelder insgesamt auch noch günstiger wäre als hier eben diese Gemeinschaftslösung. Markus Schurath, Rainer Wild, irgendwie geht die Rechnung hier nicht auf, oder?
Problem ist eben einfach, dass zum Beispiel unser Wärmenetz im Moment schlechter gefördert wird als die individuelle Wärmepumpe. Die kriegen nochmal 20% mehr. Ja, man muss ehrlich sagen, dass ja, also diese individuelle Wärmepumpe, die hält 20 Jahre, dann muss sie auch erneuert werden. Dieses Wärmenetz hält wesentlich länger. Wir sind mit dem zentralen Heizhaus flexibler. Wir nehmen die Schulen mit, wir nehmen über die Schulen das Quartier mit.
Und das ist natürlich von großer Bedeutung, weil wir in Berlin ja über 200.000 Einfamilienhäuser haben und insofern auch dort überall was getan werden muss. Und es ist schlicht und einfach auch ökologisch nicht so sinnvoll, dass jeder sich eine Wärmepumpe in seinen Garten stellt, sondern dass wir tatsächlich auch dort gemeinschaftliche Lösungen hinkriegen.
Thank you.
Die letzten Aufräumarbeiten sind fast abgeschlossen. Bis vor ein paar Tagen stand hier auf einer leeren Fläche mitten im Potsdamer Wohngebiet noch ein riesiger Bohrturm und hat tief in der Erde nach heißem Wasser gebohrt. Denn genau von hier aus soll künftig ein großer Teil der Potsdamer Energieversorgung mit Fernwärme sichergestellt werden. Und zwar nicht mit Fernwärme, die mit Gas und Kohle erzeugt wird, sondern mit fossilfreier Fernwärme mittels Tiefengeothermie, sagt André Gerstenberg von den Stadtwerken Energie und Wasser Potsdam.
Ein Teil, sagen wir, unserer Fernwärmeversorgung soll natürlich umgestellt werden auf erneuerbare Energien. Und die tiefe Geothermie ist letztendlich ein Baustein, der uns gewisse Wärmemengen an erneuerbaren Wärme letztendlich zur Verfügung stellt.
Und deshalb soll hier an dieser Stelle nun warmes Wasser hochgepumpt, dann zum Heizen genutzt und anschließend wieder in die Erde zurückgepresst werden. Um das warme Wasser erstmal zu finden, musste über 2000 Meter tief gebohrt werden, erklärt der leitende Bohringenieur Andreas Brecht.
Also hier stand der Bohrer. Im Prinzip ist es aber nicht so ein Bohrer, wie man den vielleicht von zu Hause aus kennt, sondern das ist ein Bohrturm gewesen, der über 30 Meter hoch war und eine Arbeitsplattform hatte, die rund in 9 Meter Höhe war, wo letztendlich dann die Arbeiten durchgeführt wurden und hier mit dieser Bohranlage bis 2157 Meter gebohrt wurde. Und auf dem Weg nach unten wird man letztendlich schauen, welche Formation am geeignetsten ist. Also desto tiefer, desto höher die Temperatur. Aber für die Wärmemenge spielt natürlich auch die sogenannte Schüttungsmenge, also wie viel Flüssigkeit kann ich aus einer Schicht heraus fördern, eine Rolle. Und das heißt, nicht am tiefsten ist unbedingt am besten, sondern es kann auch in höheren Formationen von der Wärmemenge her besser sein.
Und letztlich hat der Riesenbohrer dann in gut 1000 Meter Tiefe eine ideale Gesteinsschicht mit heißem Wasser gefunden, meint der Geologe Hagen Feldrappe, der bereits vor dem Bohren den Boden gründlich untersucht hatte. Jetzt zeigt er den Bohrkern, ein armdickes Stück Stein, das der Bohrer aus dem Erdinnern ausgestanzt hat. Denn aus einem unterirdischen See stammt das Thermalwasser nicht.
Das ist jetzt ein sehr feinkörniger Sandstein.
Ja. Und da drin befindet sich jetzt das warme Wasser reingepresst?
Also im Untergrund gibt es fast keine Hohlräume, im tiefen Untergrund gar nicht. Hier ist Wasser drin, in den feinen Poren, die hier zwischen diesen Sandkörnern sind, die man gar nicht mal sieht. Da müsste man die Lupe nehmen. Da sind feine Poren und die sind miteinander verbunden. Und in diesen Poren fließt das Wasser von der Einbohrung zur anderen. Beziehungsweise fließen ist auch zu viel gesagt, es bewegt sich ganz langsam vorwärts.
Aus einem Loch wird also das heiße Wasser herausgepumpt, durch ein zweites wieder in die Erde zurückgepresst. Das Loch im Untergrund ist hier zu sehen. In der Tiefe schimmert das Wasser und wir stehen praktisch genau darüber, erklärt Bohringenieur Brecht.
Im Prinzip sind wir jetzt hier direkt an dem Bohrkeller. Der Bohrkeller ist jetzt hier abgedeckt mit Gitterrosten. Wir sehen jetzt hier in 3 Meter Tiefe, sehen wir die beiden Bohrlochköpfe. Wir haben im Prinzip eine Bohrung, aus der wir das Thermalwasser fördern, aus ca. 1100 Metern.
Thermalwasser heißt warm. Wie warm?
Thermalwasser heißt warm und wir reden hier von rund 50 Grad Celsius. Das Thermalwasser wird dann zur Energiezentrale geleitet über eine dichte Pipeline oder dichtes Rohr. Und dort wird über diesen Wärmetauscher dann die Wärmemenge entzogen aus dem Thermalwasser.
Und Wärmetauscher bedeutet, dass das warme Wasser aus dem Boden dann anderes Wasser, nämlich das, was nachher durch die Heizungen fließt, anwärmt. Das Wasser aus dem Boden könne man unmöglich direkt durch die Heizungen schicken, sagt der Geologe Hagen Feldrappe.
Wir müssen einen Wärmetauscher einsetzen, weil ab einer bestimmten Tiefe oder ab bestimmten Formationen haben wir einfach kein Süßwasser mehr. Das ist dann sehr salzhaltig, das Wasser. Und wenn man das durch den Heizkreislauf schicken würde, dann wären die Leitungen ganz schnell korrodiert. Und um das zu vermeiden, baut man einen Wärmetauscher ein, an dem dann die Wärme von dem tiefen Thermalwasserkreislauf an den Heizkreislauf übergeben wird.
Von der Wärme aus der Tiefe profitieren dann ungefähr 4000 Wohnungen in Häusern mit Fernwärmeanschluss in Potsdam, freut sich André Gerstenberg von den Stadtwerken Energie und Wasser Potsdam. Dazu muss allerdings das 50 Grad warme Wasser aus der Tiefe noch stärker erwärmt werden.
Theoretisch in den Wohnungen würden die 50 Grad reichen, aber das muss ja zu den Wohnungen hintransportiert werden und die Leitungen, die dorthin gehen, die müssen natürlich auch entsprechende Transportkapazitäten mit sich bringen. Deswegen müssen wir leider mit höheren Temperaturen fahren. Und das heißt also, dass wir im Nachgang noch nach diesem Wärmetauscher, der jetzt schon erwähnt wurde, letztendlich Wärmepumpen einsetzen, die nochmal das Temperaturniveau nochmal anheben.
Das ist nicht überall nötig. In München zum Beispiel kommt Wasser mit rund 100 Grad aus der Erde und 80.000 Haushalte werden dort bereits mit Tiefengeothermie versorgt. Voraussetzung ist natürlich der Anschluss an ein Fernwärmenetz. Im Westen Deutschlands sind bisher durchschnittlich nur 10% aller Haushalte an ein Fernwärmenetz angeschlossen, im Osten immerhin 30% und in Potsdam will man da jetzt noch mal so richtig nachlegen.
Fernwärmeausbau ist bei uns natürlich auch ein Thema, wie jetzt wahrscheinlich bei jedem Stadtwerk wird ja jetzt auch wieder von der Bundesregierung etwas mehr gepusht. Wir haben natürlich aber jetzt schon eine recht komfortable Situation. Wir haben schon über 60% der Potsdamer Haushalte sind schon an der Fernwärme. Wir erschließen natürlich weitere Fernwärmegebiete, wenn möglich. Muss natürlich alles wirtschaftlich tragbar sein.
Und das Ziel ist es dann, 40% des gesamten Wärmebedarfs in Potsdam mit CO2-freier Wärme aus der Erde zu decken. 8 bis 10 weitere Geothermieanlagen sollen deshalb in Potsdam noch gebaut werden. 20 Millionen Euro sind bis jetzt allein hier am ersten Standort investiert worden. Die Energiezentrale für die Nutzung des warmen Wassers aus der Erde muss dabei noch hier auf diesem Platz gebaut werden. Für Gerstenberg rechnet sich Tiefengeothermie dennoch.
Man muss aber trotzdem sagen, der Vorteil dieser Energieform ist ja letztendlich, dass ein Großteil der Energie, sag ich mal, erneuerbar und quasi kostenfrei zur Verfügung steht. Ist nur die halbe Wahrheit. Wie gesagt, man braucht ja auch Strom, um halt letztendlich die Pumpen zu betreiben, um halt dieses Wasser zu fördern, im Kreislauf zu bringen. Die Wärmepumpen brauchen Strom. Aber es ist halt, wie gesagt, nicht wie bei fossilen Energien, sondern man hat halt auch einen Teil Umweltwärme drin, sodass letztendlich vor allen Dingen sich ein konstanter Wärmepreis ergeben kann. Ne?
Ende nächsten Jahres soll diese Anlage hier in Betrieb genommen werden. Wissenschaftler haben errechnet, dass insgesamt wohl ein Drittel des Wärmebedarfs in Deutschland mit Tiefengeothermie gedeckt werden könnte. Wenn man ein Haus bauen will, braucht man eine Heizung. Das klingt ja erstmal logisch, sei aber der völlig falsche Ansatz, sagt ein Mann, in dessen Büro ich jetzt zu Gast bin. Dag Schafarzig, Architekt und Visionär von Spreeplan Architekten in Berlin. Und der sagt, es ginge eigentlich doch nur darum, dass ein Haus im Sommer kühl und im Winter warm ist. Und dafür brauche man weder Klimaanlage noch Heizung. Und das beste Beispiel dafür, dass so etwas tatsächlich funktioniert, stehe nicht in Berlin, nicht in Deutschland, sondern in Lustenau in Österreich. Und deshalb hat Dag Schafarzig jetzt mal ein Bild hier auf die Wand projiziert von einem Haus, das vor 10 Jahren erbaut wurde. Ein würfelförmiges Bürogebäude, hell verputzt, mit mehreren Etagen, mit Fenstern, eine Reihe unter der anderen, also nicht so besonders fantasievoll. Und dieses Haus trägt den Namen 2226. Was ist damit gemeint?
Also die 2226 stehen für die Innenraumtemperatur. Also die geringste Innenraumtemperatur in diesem Gebäude ist logischerweise im Winter bei 22 Grad und im Sommer die höchste Innenraumtemperatur bei 26 Grad. Während dieses Gebäude eine Außentemperatur hat, die in der Region Lustenau, Österreich, bis zu 35 Grad minus im Winter und locker 35 Grad plus im Sommer hat. Und das ist das Entscheidende an diesem Projekt. Es arbeitet vollständig ohne Heizung, vollständig ohne Klima und ohne Lüftungsanlage. Die einzige Haustechnik, die da drin ist, die man vielleicht so ein bisschen mit einer konventionellen Haustechnik vergleichen könnte, sind CO2-Fühler an den Fenstern, die die Fenster öffnen, wenn die Luftqualität im Raum zu schlecht ist. Das ist alles.
Wie funktioniert denn das? Also wie gesagt, das sind 5 Stockwerke, würfelförmig. Es sieht erstmal ganz normal aus, aber so ganz normal kann es ja nicht sein.
Also tatsächlich ist es ja eigentlich so, wir müssen gar nicht so viel Wärme ins Gebäude einbringen, sondern wir müssen das Gebäude so konzipieren, dass die Wärme, die drin ist, drin bleibt und im Sommer, dass möglichst viel Wärme draußen bleibt. Also machen wir es doch mal ganz einfach, wenn wir im Winter in so einem Gebäude sind, also jetzt von mir aus auch ohne Heizung, was ist denn das Wärmste im Raum?
Der Herd.
Ah gut, wenn da ein Herd drinsteht, tut es da auch, aber nur wenig, weil es ist in erster Linie ein Bürogebäude. Also lassen wir mal den Herd raus oder der Herd ist jetzt aus. Was ist dann das Wärmste?
Der Mensch.
Richtig, der Mensch. Das heißt also, wir haben einen massiven Energieeintrag und das Gebäude muss einfach so konzipiert sein, dass diese Energie nicht verloren geht oder dass sie im Gebäude gespeichert wird.
Hier. Also das heißt, der Mensch mit seinen 37, 36 Grad Körpertemperatur ist dafür, also ein Stück weit mit dafür verantwortlich, das Gebäude zu heizen.
Ja, das ist der wesentliche Heizungsfaktor. Ganz klar. Also ich meine, 37 Grad ist echt eine Menge. Wenn Sie im Winter eine gute oder eine angenehme Wohnraumtemperatur haben, dann ist die bei 21 Grad. Das sind 16 Grad weniger. Also das ist tatsächlich so. Also auf der einen Seite die Wärme drin behalten und auf der anderen Seite hohe Speichermassen. Die sind hier realisiert durch sehr dicke Außenwände. Die sind, glaube ich, ein Dreiviertelmeter dick oder so ähnlich.
Aus welchem Material bestehen die?
Das hier in diesem Falle ist tatsächlich ziemlich ökologisch gebaut, kann man so sagen. Also das ist ein gebrannter Ziegel, ein ganz einfacher Mauerwerksziegel. Der braucht natürlich relativ viel Energie, um ihn zu brennen. Und außen hat dann Kalkputz und innen hat dann Lehmputz und das war's. Da ist keine Wärmedämmung, nichts drin. Ja, das ist einfach monolithisches Mauerwerk und fertig. Aber das Ding ist tatsächlich schon so gebaut, dass es also zweischalig ist. Zweischalig heißt in dem Falle, eine Schale trägt die Statik und die andere Schale übernimmt eine wärmedämmende Funktion. Also das ist ein Ziegel, der hat viele Luftkammern drin und hat daraus resultierend eine Wärmedämmfunktion, allerdings ohne einen zusätzlichen Wärmedämmstoff. Also die Luft ist da, die Wärmedämmung. Die Luft ist ja auch ein Wärmedämmstoff.
Aber es gibt ja auch Fenster, die sind jetzt auch gar nicht so klein. Und durch Fenster entfleucht doch immer die meiste Wärme, sagt man so.
Sagt man so. Bei den Fenstern ist es natürlich wieder unheimlich wichtig zu sehen, was sind es für Fenster? Ein-, zwei-, dreifach verglast, wie sind die Größenverhältnisse, wie sind die Dichtungen oder wie sind die Verankerung im Mauerwerk, geht da viel verloren, ja oder nein? Also wenn man es richtig macht, wie gesagt, hier sieht man es ja, Sie haben es ja gerade eben vollständig richtig gesagt, es sind relativ große Fensterflächen drin, das funktioniert.
Und wenn da nun Winter ist, nun muss man ja nicht unbedingt von minus 30 Grad ausgehen, aber minus 10 reichen ja auch schon, dann müssen mindestens 100 Menschen in einem Raum sein mit 37 Mm-mm. Grad Körpertemperatur.
Nö. Nö. Jeder Wärmeeintrag hat auch da seinen Teil zum großen Ganzen. Das heißt also beispielsweise ein Computer oder ein Drucker ist ein Wärmeeintrag. Ja? Und wenn es jetzt tatsächlich so sein sollte, also jetzt bitte nicht auslachen, das ist vollkommen ernst gemeint, dass Ihnen da zu kalt ist, dann stellen Sie dann ein Teelicht auf den Tisch und das reicht dann. Ja? Also wie gesagt, wir rechnen in solchen Gebäuden mit ganz anderen Dimensionen.
Nun frage ich mich bloß, wenn es so einfach ist, also 22, 26, Sie haben es ja gesagt, 22 Grad im Winter. Warum werden überhaupt in Deutschland, wo es ja nun auch nicht kälter wird als in Lustenau in Österreich, überhaupt noch Heizungen eingebaut? Warum redet jeder über Wärmepumpen, die Strom verbrauchen? Warum steht sowas nicht hier? Ich habe ja lange gesucht. Also nicht umsonst stehen wir ja jetzt in Ihrem Büro und gucken nur auf ein Bild an der Wand.
Ja, ja, weil keiner dran verdient. Ich bin nur Architekt und ich verdiene letzten Endes mein Geld mit dem Entwurf. Aber jetzt kommt die Situation, dass ich mit dem Energieberater spreche, mit dem Haustechniker und so weiter. Und das Honorar für den Haustechniker berechnet sich anhand der verbauten Haustechnik. Das ist die Begründung.
Wenn man sich die Begründung erstmal wegdenkt, wäre das denn, sagen wir mal, in diesem ganzen Stapel und Wirrwarr an Vorschriften, die es in Deutschland gibt, kann man sowas hier bauen?
Nein, nein, ganz klares Nein. Also, weil wir haben ja alle möglichen Vorgaben. Wenn Sie jetzt der Meinung sind, wir sind in einer Zeit, wo wir alle den Gürtel ein bisschen enger schnallen müssen, ich würde mir jetzt gerne ein Haus bauen, was gar keine Heizung hat.
Genau, so. Das ist die Frage.
Dürfen Sie gar nicht. Sie kriegen keine Baugenehmigung, weil Sie die Anforderung an die Wärmebedarfsberechnung, die Ihnen vorschreibt, welche Temperatur ein Wohnraum haben muss, ohne Heizung nicht hinkriegen. Damit verstoßen Sie dann gegen die ganzen daraus resultierenden Verordnungen. Wärmebedarfsberechnung, Primärenergiebedarf und so weiter und so weiter. Und irgendwann, wenn es wahrscheinlich sowieso schon alle zu spät ist für unsere Zukunft und unser Klima, wird dann auch der Gesetzgeber auf die Idee kommen, sich mal zu überlegen, ein paar Sachen zu ändern.
Wie sieht dann Ihr Fazit aus, wenn wir sagen, wir wollen jetzt die Wärmewende, wir wollen weg von Öl und Gas? So, Wie sieht denn das Heizen der Zukunft aus, Ihrer Meinung nach, in Deutschland?
Das Heizen der Zukunft ist auf 10, maximal 20% des Heizens reduziert.
Also das Nichtheizen?
Das Nichtheizen, genau. Das ist das Heizen der Zukunft eigentlich.
Die Wärme der Zukunft hat vier Beine, Fell und kann Viren. Das heißt, ich bin in einem Pferdestall in der Nähe von Bremen, in einem hellen, luftigen Neubau. Ungefähr 20 Pferdeboxen sind hier drin. Aus einigen Boxen heraus werde ich jetzt auch schon ziemlich neugierig angeschaut. Ein paar der Boxen sind leer, da sind die Bewohner gerade draußen auf der Weide. Zum Beispiel hier in dieser Box, da gehen wir jetzt mal rein. Denn das ist nicht nur eine Box, sondern eine Art Heizzentrale. Bei mir ist Heiner Kuhls, der ist vom gemeinnützigen Verein Native Power und der kümmert sich so um intelligente Lösungen rund um Kompost und Pferdemist, also das, was hier praktiziert wird. Und das sieht so aus. Die Box ist dick eingestreut mit Stroh, so 20, 30, 40 Zentimeter, oben trockenes Stroh, dazwischen auch immer wieder Pferdeäppel, nach unten wird es ein bisschen feuchter. Und wenn ich jetzt hier mal so den Finger reinhalte, dann ist das verdammt warm und die Wärme wird unten in der Bodenplatte gewonnen und verwertet. Wie geht denn das?
Also die Betonbodenplatte, auf der dieser sogenannte Tretmist steht, der 6 Wochen ungefähr hier liegt und dann komplett ausgemistet wird, ist wie so eine Art Backbodenplatte. Also die Wärme, die von oben mit ungefähr 28 bis 38 Grad permanent auf der Betondeckfläche liegt, geht durch den Beton praktisch hindurch auf die Rohrleitungen, die mit eingebaut worden sind. Und dadurch wird die Wärme auf die Rohrleitung übertragen.
Und dadurch, dass die Kollegen, die hier gerade wiehern, immer wieder hier so ein bisschen äppeln und drauf pipi, ne? Also immer wieder Wärme nach.
Ja, also die Wärme kommt nach und es ist auch dringend notwendig, dass jetzt hier dieser Kompostierungsprozess im Stall praktisch stattfindet. Wir können dann aus der Rohrleitung, die zur Wärmepumpe führt.
Also im Boden, die Rohrleitungen führen zur Wärmepumpe. Das heißt, jetzt gehen wir mal raus aus dieser Box.
Ja.
Das, weil die Rohrleitung kann man jetzt ja nicht sehen, ne? Die sind ja im Boden verlegt und
genau,
da drauf
genau.
Ist Stroh und hier ist auch noch das Pferd drin. Da gehen wir jetzt mal lieber nicht rein, Lady Olympic. So, die führen jetzt wohin?
Die führen jetzt zu einem Verteiler. Dieser Verteiler sammelt die gesamte Wärme aus den Rohrleitungen der Boxen. Und diese Verteilerstation führt dann mit 2 Leitungen in einen Heizraum hinein.
So, der Heizraum ist hier. Halt erstmal Licht an. So, jede Menge Rohrleitungen, jede Menge Kessel, Warmwasserkessel.
Diese Rohre, die die Primärwärme zur Wärmepumpe bringen, haben 21 bis 22 Grad.
Das sind isolierte Rohre, die aber trotzdem ein bisschen warm sind. Ja, ich kann das fühlen.
Das ist also eine sehr hohe Temperatur, die wir aus dem Betonboden der Stallung der Boxen erhalten. Und die dazugehörige Wärmepumpe, die hier vor Ihnen steht, macht
das ist so ein großer Kasten, ungefähr so groß wie ein Kühlschrank.
Und diese Wärmepumpe ergänzt dann die 20 Grad aus der Primärseite, um auf die 55 bis 60 Grad Heiztemperatur zu kommen, die die Heizungsanlage braucht.
Viele solche vergleichbare Heizanlagen gibt es nicht in Deutschland, vielleicht so ein halbes Dutzend. Und diese hier, die wir uns eben angeschaut haben, gehört zum Anwesen von Günther Friemel. Und den treffe ich jetzt nicht im Stall, sondern draußen, wo er gerade eine seiner 4-beinigen Heizungen wieder auf die Koppel gebracht hat. Das ist nämlich ein großer Zuchtbetrieb hier. Günther Friemel züchtet Springpferde, 80 Pferde gibt es insgesamt. Dazu mehrere Stalltrakte, Wohnhäuser, eine Reithalle. Was davon wird denn nun tatsächlich durch die Pferde beheizt?
Das sind 2 Büroräume, das ist ein Reiterstübchen, das ist ein Frühstücksraum und das sind 3 Wohnungen. Also vielleicht so 300 bis 350 Quadratmeter.
350 Quadratmeter ist ja schon eine ganze Menge. Wie funktioniert denn das? Ist das auch im Winter wirklich mollig warm bei Ihnen?
Ja, das ist es. Das ist es. Also das klappt natürlich nur unter der Voraussetzung, dass man den Mist als Festmist in den Pferdeboxen belässt. Und das klappt natürlich auch in erster Linie nur dann, wenn alle Boxen belegt sind. Der Rhythmus sind immer so 6 Wochen, dass wir hier ausmisten. Die Pferde fühlen sich unheimlich wohl, weil das ist warm. Das ist weich, da legen die sich gerne hin und wenn man gut einstreut, ist es auch trocken.
So, und so hat der Mist eben Chance, Wärme zu entwickeln und die wird dann zum Heizen genutzt. Da gehen wir jetzt mal kurz hin. Dann gehen wir jetzt mal ins Büro.
Und um Ihre Frage zu beantworten, also das wird richtig warm. Gut, wenn man jetzt bei minus 10 Grad über 10 Tage unbedingt ausmisten will, da hat man natürlich eine kleine Temperaturdepression in dem Moment, obwohl der Beton lange die Wärme speichert. Aber das muss man ja nun nicht unbedingt gerade dann machen.
Einen Heizkörper sehe ich nicht. Das heißt, es ist eine Fußbodenheizung, also eine Flächenheizung, die ja auch sinnvoll ist, wenn man eine Wärmepumpe benutzt. Ne?
Ja, genau.
Und Sie müssen nicht zuheizen im Winter?
Können wir gar nicht, weil wir gar nichts anderes haben. Wir haben kein Öl und kein Gas. Also wir brauchen Pferde und Pferdemist, anders wird es nichts.
Haben Sie mal ausgerechnet, was Sie an Kosten sparen jetzt im Vergleich zum Beispiel zu einer Gasheizung?
Ehrlich gesagt nicht. Man müsste natürlich die durchschnittliche Aktionsdauer der Erdwärmepumpe pro Tag einmal errechnen und dann quasi den Stromverbrauch dagegen kalkulieren, was man hier an Öl und Gas verbrauchen würde. Habe ich aber noch nicht gemacht. Ich schreibe allerdings jeden Tag auf, wie viele Stunden die Wärmepumpe läuft. Jeden Tag. Und die haben wir auch gelocht und abgeheftet. Gestern war der 10. Da hatten wir draußen 15 Grad. Morgens schon. Die Erdwärmepumpe ist 3 Stunden gelaufen. Und Sie sehen, das ist dann eben auch mal unterschiedlich, wenn man kalte Temperaturen hat. 4. April diesen Jahres hatten wir minus 1,6 Grad morgens. Und da ist sie vom 3. auf den 4. 10 Stunden gelaufen, um das Heizniveau zu halten. Aber wie gesagt, wir haben ja auch eine ganze Menge Räume zu heizen. Ne?
Nun entnehmen Sie ja dem Mist die Wärme. Also solange der Mist da ist, ist er da als Wärmelieferant. Irgendwann kommt er raus aus den Boxen. Dann kann er ja theoretisch auch noch weiterverwertet werden. Biogas oder keine Ahnung. Wo geht das dann hin?
Als Dünger. Natürlich gebe ich Ihnen recht. Wenn man den Mist hier rausnimmt und lagert den auf einer Mistplatte, könnte man das Gleiche nochmal wieder machen. Könnte eigentlich auf der Fläche oder unterhalb der Fläche der Mistplatte auch wieder Wärme produzieren.
Heiner Kuhls nickt.
Also der große Vorteil wäre, wenn man den Mist sozusagen nochmal zur Kompostierung ansetzt und mit Feuchtigkeit versieht, sind die Temperaturen auch nochmal bei 50 bis 70 Grad, sodass man dann eben diese 50 bis 70 Grad auch der Heizungsanlage zuführen kann.
Nun kommt ja aus dem Pferd, also ein Pferd hat ungefähr eine Körpertemperatur wie ein Mensch, vielleicht ein ganz klein bisschen mehr. Also das heißt, das, was da rauskommt, hat dann 37 Grad erstmal. So, dann wird es natürlich erstmal, klar, ziemlich schnell kühler. Aber wenn es auf so einem Misthaufen liegt mit 3, 4, 5 Meter Höhe, da sind ja innen drin Prozesse, das wird ja immens heiß.
Ja, also es ist ja nicht die Körpertemperatur der Pferde, die wir abziehen. Ganz im Gegenteil, also der Mist, der sowohl Feuchtigkeit vom Urin hat, als auch eben den Brennstoff aus den Pferdeäpfeln und dem dazugehörigen Stroh, hat den biochemischen Prozess der Kompostierung. Und diese Kompostierungsenergie geht auf 50 bis 70 Grad Temperatur hoch.
Und das würde auch funktionieren mit Schweinen und Rindern?
Die Besonderheit beim Pferd ist ja, dass das Pferd ein schlechter Futterverwerter ist und dadurch alles, was aus dem Darm kommt, nur zu 50% verdaut ist, während das ja bei Schweinen und Rindern eine ganz andere Situation ist. Der Schweinemist ist unter den Mist, die entstehen, der kälteste Mist. Der geht meistens nicht über 30, 35 Grad hinaus. Der Rindermist, wenn er richtig behandelt ist, kann vielleicht auch noch mal Temperaturen von 40 oder 45 Grad erreichen. Aber der absolute Spitzenreiter ist der Pferdemist mit 50 bis 70 Grad. Und da hat man natürlich dann noch mal ein ganz anderes Potenzial bei weniger Aufwand.
Das war unser Wochenendjournal Wärme der Zukunft, wie klimafreundlich geheizt werden kann. Mein Name ist Anja Nils. Schön, dass Sie dabei waren.